Bevor es gleich losgeht, eine Inhaltswarnung. Crime daheim ist ein True Crime Podcast, in dem wahre Kriminalfälle besprochen werden. Hier werden zum Beispiel Mord, Totschlag, sexualisierte Gewalt, Gewalt gegen Kinder oder Drogenkriminalität thematisiert. Die Details zu jeweiligen Inhalten findet ihr in den Folgenbeschreibungen. Wenn das nichts für euch ist, dann überspringt die jeweilige Folge oder hört sie zumindest nicht allein. Und jetzt geht's los.
Crime daheim. Verbrechen vor der eigenen Haustüre. Ein Podcast von Oberpfalz Medien.
Sie haben ihre Lüge geglaubt. Kein Wunder, kennt ihr Dienstherr doch ihre Gottesfürchtigkeit. Und die ist nicht einmal gelogen. Nur die Geschichte, dass sie an diesem Dreifaltigkeitssonntag 1925 den Hof verlassen will, um in den Nachmittagsgottesdienst zu gehen. Wie gerne hätte sie das auch tatsächlich getan. Sie liebt die Ruhe und Andacht der Kirche St. Andreas in Parsberg und auch die Kühle im Inneren des Gotteshauses wäre an diesem heißen Sommertag deutlich angenehmer gewesen, als stundenlang in der prallen Sonne auf ausgedörrten Feldwegen zu laufen. Ihre Füße sind geschwollen. Die Schwangerschaft macht ihr schon in den ersten Wochen zu schaffen. Ihr Weg führt sie nicht in die Kirche, sondern zu einer Verabredung. Ein geheimes Treffen. Nicht das einzige in den vergangenen Monaten. Denn was keiner wissen darf, sie liebt Florian. Und Florian liebt sie. Und jetzt erwarten die beiden ein Kind. Es hätte die perfekte Liebesgeschichte sein können. Aber solche gibt es nur in Büchern, denkt sie. Denn die beiden sind dazu verdammt, ihre Beziehung geheim zu halten. Denn Florian ist nicht irgendwer in der Gegend. Er ist der wohlhabende Sohn eines Großbauern und sie eine arme Dienstmagd. Jetzt wollen sich die beiden treffen, um zu beratschlagen, wie es weitergehen kann. Florian weiß bereits von dem Kind. Wirklich gefreut hat er sich zwar nicht, aber er ist auch nicht aus der Haut gefahren, womit sie eigentlich gerechnet hätte. Er hat ihr sogar Mut gemacht, dass sie es schon schaffen würden. Dieser Gedanke erfüllt sie mit Euphorie. Beschwingt geht sie die letzten Meter des Weges und erreicht schließlich eine Anhöhe, an die ein Feld und ein Wald angrenzen. Dort wartet Florian schon auf sie. Wie gut er aussieht, denkt sie. Groß, dunkle Haare, braune Augen, schneidig gekleidet, sein Jagdgewehr locker über die Schulter gehängt. Zur Begrüßung küssen sie sich. Florian sagt ihr, sie sollten durch die neben ihnen stehende Hecke schlüpfen. Von der anderen Seite habe man einen fantastischen Blick über den nächstgelegenen Ort. Sie hört, wie Florian ihr durch das Geäst folgt. Plötzlich bleibt er hinter ihr stehen. Sie dreht sich um ihn zu fragen, was los sei. Da blickt sie in den Lauf eines Gewehrs. Wenige Sekunden später kracht ein Schuss. Dann ist die Welt still. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Crime daheim. Mein Name ist Steffi Kraus, ich bin Redakteurin für Kriminalität und Justiz und die Host dieses Podcasts. Hier nehmen wir euch mit auf Spurensuche, erzählen euch neben spannenden Fällen auch immer die dazugehörigen Hintergründe und sprechen über unsere Recherchen. Heute geht es um eine verhängnisvolle Affäre. Wir befinden uns im Jahr 1925 im heutigen Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz. Der Sohn eines wohlhabenden Bauern führt zu dieser Zeit eine geheime Liebesbeziehung mit einer mittellosen Magd. Die junge Frau wird im Laufe dieses Verhältnisses schwanger. Kurz nachdem ihr Liebhaber das erfährt, verschwindet die Magd spurlos. In der heutigen Folge von Crime daheim wollen wir die Hintergründe dieses Verschwindens aufklären und die dazugehörige juristische Aufarbeitung beleuchten. Für diesen Fall habe ich mich mit den noch existierenden Gerichtsakten beschäftigt. Weil ich diese Kriminalgeschichte alleine aufgearbeitet habe, habe ich auch heute keinen Gesprächsgast eingeladen. Wir probieren also wieder etwas Neues aus. Ich bin gespannt, ob ihr die Folge auch ohne eine andere Stimme im Ohr spannend findet. Wenn ihr dazu Feedback geben möchtet oder sonst mit uns in Kontakt treten wollt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an crimedaheim@oberpfalzmedien.de oder kommentiert unter die Posts zur Folge auf Instagram unter crimedaheim_podcast. Bevor es jetzt mit dem Fall losgeht, noch die Anmerkung, dass wir fast alle Namen in diesem Fall geändert haben. Das bedeutet, dass Personen dieses Namens mit dem im Anschluss geschilderten Verbrechen nichts zu tun haben. Ja, wie ich schon erwähnt habe, habe ich mich für diesen Fall mit den Gerichtsakten beschäftigt und ich dachte mir, vielleicht ist es ganz spannend, wenn wir dahingehend auch chronologisch vorgehen. Das bedeutet, ich erzähle jetzt diesen Fall chronologisch und anhand der noch vorhandenen Dokumente, die ich eben in der Gerichtsakte gefunden habe. Und da ist mir als allererstes ein Bericht einer Gendarmerie-Hauptstation aus dem Landkreis Neumarkt in die Hände gefallen. Der ging an die Staatsanwaltschaft des Landgerichtsbezirks Amberg. Das Schreiben war auf den 22. Juni 1925 datiert. Und darin schildert nun ein Polizeibeamter, der wohl für die Bearbeitung dieses Vermisstenfalls zuständig war, dass die am 6. Mai 1902 im heutigen Landkreis Neumarkt geborene Maria Bauer, die Tochter der Arbeiter-Eheleute Johann und Viktoria Bauer, abgängig ist. Dieselbe war seit Lichtmess, also seit Februar 1925, bei einem verheirateten Landwirt im Landkreis Neumarkt als Dienstmagd angestellt. Ihr werdet in diesem Fall öfter Bezeichnungen aus dem katholischen Kirchenkalender hören. Ich habe diese Zeitangaben auch deswegen so gelassen, weil ich finde, dass sie eine gewisse Atmosphäre und auch einen gewissen Sprech aus dieser Zeit vermitteln. Deswegen aber auch immer für alle, die nicht so sattelfest in Sachen katholischer Kirchenkalender sind, die Erklärung dazu, in welchem Zeitraum wir uns denn im Jahr befinden. Diese Maria Bauer, um die es heute gehen soll, hat sich am Dreifaltigkeitssonntag, das ist der 7. Juni 1925, nachmittags gegen 13 Uhr angeblich in den Nachmittagsgottesdienst nach Parsberg verabschiedet und ist seit dieser Zeit nicht mehr zurückgekehrt. Was der Polizeibeamte in seinem Bericht an die Staatsanwaltschaft jetzt gleich zu Beginn auch erwähnt, ist, dass die Frau von Februar 1924 bis Februar 1925 als Dienstmagd bei einem verwitweten Bauern, nämlich Josef Schertl aus dem Landkreis Neumarkt, angestellt war. Das ist quasi der Arbeitgeber vor der Stelle, die ich zuvor genannt habe, bei der sie aktuell zum Zeitpunkt ihres Verschwindens beschäftigt ist. Im weiteren Verlauf des Berichts geht der Polizeibeamte darauf ein, dass Maria Bauer ihrer Freundin, eine Dienstmagd namens Theresia Vogel, ungefähr Ende Mai 1925 erzählt hat, dass sie in der 8. Woche schwanger ist. Sie erzählt ihrer Freundin auch, dass sie das bereits durch eine ärztliche Untersuchung absichern hat lassen. Das heißt, sie berichtet davon, dass sie zunächst Symptome hatte und schon die Vermutung hatte, dass sie vielleicht schwanger sein könnte und dann zum Arzt gegangen ist, um sich diese Vermutung eben auch verifizieren zu lassen. Sie spricht mit ihrer Freundin auch darüber, wer der Vater des ungeborenen Kindes ist. Und zwar handelt es sich dabei um den 24 Jahre alten Bauerssohn Florian Schertl. Bei dessen Vater war Maria Bauer, wie schon eben genannt, von 1924 bis 1925 als Dienstmagd angestellt. Sie war also ein Jahr auf diesem Hof beschäftigt und während ihrer Dienstzeit haben sich die beiden eben kennen und vermeintlich auch lieben gelernt. Ja, was die Zeugin Theresia Vogel gegenüber der Polizei dann auch noch zu Protokoll gibt, ist, dass Maria Bauer ihr erzählt habe, dass das Kind wohl am Josefstag, also am 19. März 1925, gezeugt worden sein soll und dass sich Maria Bauer am Weißen Sonntag, also dem Sonntag nach Ostern und am Pfingstmontag, das ist der 1. Juni, jeweils nachmittags mit Schertl getroffen haben will. Und am Nachmittag dieses Pfingstmontags soll Maria Bauer Florian Schertl auch erzählt haben, dass sie in anderen Umständen sei. Und dieser äußert wohl darauf, zumindest gibt die Zeugin das zu Protokoll, wenn es so ist, dann bist du nicht die Erste und nicht die Letzte. Das hört sich jetzt im ersten Moment tatsächlich etwas rüde an, aber es ist nicht so gemeint, dass er sagt, du bist nicht die erste und die letzte Frau, die ich schwängere, sondern er meint damit, da bist du allgemein oder wir sind als Paar allgemein nicht die Ersten und die Letzten, denen das passiert. Eher so nach dem Motto, das kriegen wir hin, da geht jetzt die Welt nicht davon unter. Das wird aber erst später klar, wenn man den weiteren Zusammenhang und auch weitere Aussagen von Florian Schertl zu diesem Verschwinden kennt. Aber was er schon tut, dieser Florian Schertl, ist, dass er Maria Bauer befiehlt, dass sie niemandem etwas von ihrer Schwangerschaft erzählen soll. Denn wenn das rauskommen würde und sein Vater davon erfahren würde, dann gäbe es wohl ein, Zitat, kolossales Spektakel. Und er will nun erstmal die Wogen glätten und das seinem Vater in aller Ruhe erzählen. Und falls dieser irgendwie aggressiv oder ungehalten auf die Nachricht reagieren würde, dann würde Florian Schertl wohl auch von zu Hause fortgehen und sich irgendwo anders eine Anstellung suchen. Florian Schertl und Maria Bauer sollen dann auch bei diesem Treffen am Pfingstmontag gleich ein weiteres Treffen vereinbart haben, und zwar am darauffolgenden Donnerstag. Das ist dann der 4. Juni gegen 23 Uhr. Da will der Bauerssohn in den aktuellen Wohnort von Maria Bauer kommen, um ihr mitzuteilen, ob seine Angehörigen denn jetzt mittlerweile schon von der Sache wüssten und wie sie reagiert haben. Der Liebhaber möchte auf den Hof kommen, auf dem Maria Bauer derzeit angestellt ist, aber das lehnt Maria Bauer ab und bittet ihn, dass sie sich außerhalb des Dorfes treffen könnten, denn sie will kein Aufsehen erregen und sie möchte vor allem niemanden mit der Nase auf diese Affäre stoßen. Deshalb vereinbaren sie ein Treffen außerhalb des Ortes. Diesen ganzen Sachverhalt hat Maria Bauer eben Theresia Vogel, also ihrer Freundin, am Tag nach dem Pfingstmontag erzählt. Am Donnerstagabend gehen dann Maria Bauer und Theresia Vogel gegen 20 Uhr oder auch 21 Uhr, daran kann sich die Frau nicht mehr so richtig erinnern, spazieren und warten anschließend unter einer Buche auf Florian Schertl. Und da wirkt Maria Bauer schon angespannt auf ihre Freundin und sagt, dass sie sich bereits vor diesem Treffen mit Florian Schertl fürchte und dass sie sich die Sache am Pfingstmontag zu wenig überlegt habe. Und sie hätte nicht darauf eingehen sollen, dass sie Schertl erst nachts um 23 Uhr so spät eben außerhalb des Dorfes treffen würde. Angeblich sagt sie laut ihrer Freundin wörtlich, er hat die Jagd und das Gewehr immer dabei. Man weiß oft nicht, was passiert und kein Mensch weiß dann etwas davon. Und Theresia Vogel gibt weiter zu Protokoll, sie sagte es mir deshalb, damit ich wisse, wenn etwas passieren sollte und sie dann nicht mehr sprechen könnte. Theresia Vogel wird die Sache dann auch so unheimlich, dass sie die Freundin alleine zurücklässt. Sie bittet sie wohl noch mitzukommen, aber Maria Bauer will unbedingt auf Florian Schertl warten, auch wenn sie diese Andeutungen macht, dass wohl etwas passieren könnte und sie sich auch vor ihrem Liebhaber fürchtet. Bis zum nächsten Tag hört Theresia Vogel dann auch nichts von ihrer Freundin, aber tatsächlich trifft sie sie am Nachmittag am Dorfbrunnen. Und da erzählt Maria Bauer ihrer Freundin, dass am vorherigen Abend nichts vorgekommen sei und sie längere Zeit mit Schertl verbracht habe und dass die beiden eben weiterhin unter diesem Baum gesessen seien und er sie sogar auf den Schoß genommen habe. Es sei also alles gut ausgefallen, die Angehörigen des Schertl wüssten zwar von der Sache noch nichts, aber sie hätte sich vor diesem Treffen keine solchen Gedanken machen brauchen. Ja, Florian Schertl hat wohl zu ihr gesagt, dass er am Dreifaltigkeitssonntag, also am 7. Juni, von zu Hause fortgehen will und sich eine Anstellung suchen will. Und er hat sie gebeten, also Maria Bauer gebeten, dass sie ihn an diesem Tag Richtung Parsberg begleitet, um ihm eben zu helfen, eine Anstellung zu finden. Diese Unterhaltung findet quasi am Freitag vor dem Dreifaltigkeitssonntag statt. Und von diesem Tag an hat Theresia Vogel dann Maria Bauer nicht mehr gesehen. So sagt sie es zumindest dem Polizeibeamten. An diesem besagten Dreifaltigkeitssonntag, also dem 7. Juni, entfernt sich Maria Bauer dann tatsächlich gegen 13 Uhr mittags vom Hof ihres Arbeitgebers. Sie gibt vor, in den Nachmittagsgottesdienst nach Parsberg gehen zu wollen. Auf dem Weg dorthin wird sie auch tatsächlich noch von einem Zeugen gesehen, der aussagt, dass sie ohne Gepäck unterwegs gewesen sei. Den fragt sie dann auch, wann die nächste Eisenbahn von Parsberg aus fahren würde. Und der Zeuge antwortet ihr, dass um 15 Uhr tatsächlich ein Zug von Parsberg aus nach Neumarkt gehen würde. Gegen 14.30 Uhr, da befindet sie sich noch eine halbe Wegstunde entfernt vom Wohnort des Florian Schertl. Da wird sie nochmal von einem Dienstknecht gesehen, mit dem sie ein paar Worte wechselt. Und von da an verliert sich dann erstmal ihre Spur. Jetzt ist es so, dass die Frau ja ihre gesamten Habseligkeiten zurückgelassen hat. Deswegen habe ich auch gerade erwähnt, dass der Zeuge ausgesagt hat, dass sie kein Gepäck bei sich hatte. Es geht also niemand davon aus, dass sie tatsächlich ihre Arbeitsstelle verlassen hätte, um vielleicht gemeinsam mit ihrem Liebhaber woanders eine Anstellung zu finden. Nein, sie hat alle Habseligkeiten bei ihrem Arbeitgeber zurückgelassen. Deswegen geht auch die Polizei zunächst nicht davon aus, dass sie den Vorsatz gehabt hätte, eben nicht nach Hause zurückzukommen. Die Durchsuchung ihres Zimmers und ihrer Sachen ergeben aber keine Auffälligkeiten. Alle Kleidungsstücke sind zum Beispiel ordentlich in einem Schrank verschlossen. Was die Polizei aber findet, sind einige Briefe aus den Monaten Februar bis März 1925 und die lassen erkennen, dass Maria Bauer und Florian Schertl in einem echten und ernsten Liebesverhältnis standen. Der nächste Schritt, der in diesem Polizeiprotokoll vorgenommen wird, ist natürlich die Konfrontation des Florian Schertl mit dem Verschwinden seiner geliebten Maria Bauer. Und was er dem Polizisten antwortet, ist, dass er dazu keine Auskunft geben könne und sie außerdem am Dreifaltigkeitssonntag gar nicht getroffen habe. Er bestätigt jedoch die Treffen am Weißen Sonntag, also dem Sonntag nach Ostern, und das Treffen am Pfingstmontag. Von einer Schwangerschaft soll Maria Bauer ihm nichts erzählt haben. Allerdings habe er selber bemerkt, sagt er gegenüber der Polizei, angeblich wegen der gelben Flecken in ihrem Gesicht. Von einer Vaterschaft allerdings will Florian Schertl nichts wissen. Angeblich hätten die beiden schon seit Herbst 1924 kein körperliches Verhältnis mehr gehabt. Er glaubt, dass Maria Bauer auch mit anderen Männern geschlafen habe, will aber gegenüber der Polizei keinen Namen nennen. Er stellt auf jeden Fall entschieden in Abrede, dass er Maria Bauer am Donnerstag, den 4. Juli bei einem nächtlichen Treffen oder am darauffolgenden Dreifaltigkeitssonntag eben gesehen habe. Er beschreibt dann auch, was er an diesem Tag alles gemacht haben will. Er soll zur Kirche gegangen sein, er soll mit der Familie Mittag gegessen haben, er soll zu Hause mit Freunden Karten gespielt haben, dann zum Rosenkranz beten gegangen sein, dann weiter zum Kartenspielen ins Wirtshaus und gegen 20 Uhr dann noch auf die Jagd. Dabei wird er auch von einem Zeugen gesehen und gegen 21 Uhr will er dann nach Hause gekommen sein und den Abend und die Nacht dort verbracht haben. Ja, ein weiterer Zeuge, auch ein Landwirt, gibt an, dass er Schertl schon zwischen 17 und 17.30 Uhr auf dem sogenannten Grasberg getroffen habe. Das ist ein Hang außerhalb des Dorfes, aber wohl die höchste Erhebung in der Umgebung und von dort oben hat man wohl auch einen schönen Blick über die Region. Und der Zeuge will Schertl nun gefragt haben, ob er auf der Jagd gewesen sei und warum er zur schönsten Zeit heimgehe. Und Florian Schertl soll geantwortet haben, dass er kein Wild aufgespürt hätte und deswegen nach Hause gehe. Weiter sagt der Zeuge, dass der Bauerssohn gegen 18 Uhr in die örtliche Gastwirtschaft zum Kartenspielen gekommen sei. Und dabei sei ihm aufgefallen, dass die Hose von Florian Schertl an den Knien von Gras und Moos beschmutzt war. Abschließend sagt er dann noch, dass Florian Schertl das Wirtshaus gegen 19 Uhr verlassen haben soll. Wer jetzt auch noch Eingang in das Polizeiprotokoll findet, ist der Zeuge, der Florian Schertl um 20 Uhr während der Jagd getroffen haben will. Er sagt gegenüber der Polizei noch aus, dass er schon gegen 16 Uhr aus Richtung des Grasbergs einen Schuss gehört haben will. Als er Schertl dann später im Wirtshaus trifft, fragt er ihn, ob er das gewesen sei und ob er am Nachmittag wohl schon einen Rehbock geschossen habe. Und Schertl gibt dann an, auf einen Habicht geschossen zu haben. Und grundsätzlich als Vorwand für die Jagd gibt er an, dass sein Vater ihn geschickt habe, um nach Rehböcken zu schauen. Ja, offenbar vergehen jetzt zunächst einige Tage und die Vermisste bleibt unauffindbar, aber dann meldet sich ein Bekannter von Florian Schertl bei der Polizei und meldet dort, dass dieser eine seltsame Geschichte verbreite, die er später auch gegenüber der Polizeibeamten wiederholt. Und das ist jetzt eine sehr seltsame Episode. Er sagt nämlich, dass er die Verschwundene am 21. Juni 1925, also zwei Wochen nach dem Tag ihres Verschwindens, gegen 5 Uhr in einem Wald in einem zerstreuten Zustand auf dem Boden liegend angetroffen haben will. Schertl will sie am Arm gefasst haben und wollte sie wohl aufheben, woraufhin sie mit den Händen nach ihm geschlagen habe. Schertl fragt sie, warum sie sich hierher lege und nicht einfach heimgehe. Und sie soll gesagt haben, dass sie nicht heimgehe, weil sie von ihrem Vater erschlagen würde. Sie gehe lieber ins Wasser oder verhungere. Nachdem er sie offenbar nicht zum Aufstehen bewegen kann, begibt er sich in seinen Heimatort und holt mehrere Personen zur Hilfe. Als sie dann zurück an diese Stelle kommen, ist Maria Bauer aber angeblich verschwunden. Eine Suche durch die Polizei und mehreren Zivilpersonen nach der Frau bleibt erfolglos. Ja, diese seltsame Episode ist eben auch in diesem Schreiben des Polizisten vermerkt und er ordnet es auch gleich ein, nämlich mit Zitat: Die Angaben des Schertl sind zweifelhaft. Es verbreitet sich in der hiesigen Gegend das Gerücht, dass Schertl die Bauer ermordet haben könnte. Er erklärt sich diese komische Episode also damit, dass wohl Florian Schertl des Öfteren in den vergangenen Tagen mit dem Vorwurf konfrontiert wurde, dass er Maria Bauer wohl ermordet haben könnte. Und deswegen denkt sich dieser Bauersohn vielleicht auch diese Episode aus, um Verwirrung zu streuen und um die Suche möglicherweise auch auf eine falsche Fährte zu locken oder um die Ermittlungen zu behindern. Zumindest folgert das der Polizist aus dem Verhalten. Ja, es werden dann weitere Einheiten aus Neumarkt und Regensburg und auch Polizeihunde angefordert, um nach der Verschwundenen bzw. nach der Leiche der Maria Bauer zu suchen. Denn wie die Polizei mittlerweile natürlich auch vermutet, könnte es sein, dass die verschwundene Person eben nicht mehr am Leben sein könnte. Am 29. Juni 1925 wird sie dann schließlich auch gefunden. Und über die Auffindesituation berichtet eine gerichtliche Niederschrift über den Augenschein in der Sache, also ein weiteres Dokument nun in der Gerichtsakte, was eben diese Situation beschreibt, wie diese Leiche gefunden wird. Darin steht, dass nachdem der Stationskommandant der örtlichen Gendarmeriestation meldet, dass die Leiche der seit 3 Wochen Verschwundenen aufgefunden wurde, sich auch eine Gerichtskommission eben an den Fundort begibt. Die Leiche wird eine Viertelstunde Fußweg entfernt vom Heimatort des Florian Schertl im sogenannten Klosterholz gefunden. Das Waldstück gehört übrigens dessen Vater. Die Fundstelle befindet sich einige Meter vom Waldrand entfernt, inmitten von Buschwerk und jungem Baumwuchs. An den Wald selber schließen sich dann noch Äcker und Felder an. Man sieht an der Fundstelle wohl Finger aus der Erde herausschauen. Der Mann, der diese Stelle gefunden hat, nämlich einer aus der zivilen Suchmannschaft, gibt an, dass ihm diese Stelle deswegen aufgefallen sei, weil der Boden beim Darauftreten nachgegeben habe. Auf dem Grab seien große Steine gelegen, die den Anschein hatten, als seien sie mit Moos bewachsen. Aber bei näherer Betrachtung habe sich ergeben, dass das Moos nur darauf gelegt war. Das alles erscheint dem Mann auffällig und er beginnt nun, die Steine zu entfernen und die Erde wegzuscharren. Und dann kommen eben diese Finger zum Vorschein. Einen halben Kilometer von der Fundstelle entfernt findet er dann auch eine Hacke. Und es wird dann mit der Bergung des Leichnams begonnen. Zum Vorschein kommt eine etwa 1,55 bis 1,60 große weibliche Leiche mit Schnürstiefeln an den Füßen und mit einem grünen Kleid mit blauen Längsstreifen und einer Trägerschürze bekleidet. Die Verwesung ist schon einigermaßen fortgeschritten. Trotzdem erkennt die Gerichtskommission, dass die Tote wohl eine Schussverletzung im Gesicht erlitten hat. Das ist nun das Protokoll der Gerichtskommission, daraus stammen diese ganzen Infos. Und das nächste Dokument in der Akte ist dann der Haftbefehl gegen Florian Schertl. Also offensichtlich hat sich dieser Verdacht dann gegen diesen Bauerssohn aufgrund von den Zeugenaussagen und eben auch aufgrund der Auffindesituation der Leiche gegen ihn erhärtet. Und er wird dann tatsächlich am 30. Juni 1925 wegen des Verdachts, einen Menschen getötet und die Tötung mit Überlegung ausgeführt zu haben, verhaftet. Er wird also wegen eines Verbrechens des Mordes beschuldigt. Im nächsten Schritt wird natürlich auch die Leiche obduziert und die Obduktion ergibt im Wesentlichen 2 Dinge. Nämlich zum einen wird die Schwangerschaft der Frau bestätigt und die schweren Verletzungen in ihrem Gesicht und am Hals haben dazu geführt, dass die Frau wohl verblutet ist. Florian Schertl wird dann auch noch vom Untersuchungsrichter befragt und diese Befragung ist ebenfalls in den Akten dokumentiert. Sie findet am 1. Juli 1925 statt. Während dieser Vernehmung bestätigt er zunächst mal das Liebesverhältnis mit der toten Maria Bauer. Er sagt aus, dass die Beziehung im Oktober 1924 begonnen und die beiden wohl erstmals im November miteinander geschlafen hätten. Er bestätigt gegenüber dem Richter auch, dass er sich, auch nachdem Maria Bauer die Anstellung auf dem Hof seines Vaters aufgegeben hat, die Magd weiter getroffen habe. Oft hätten sie dazu die Sonn- und Feiertage genutzt, weil die beiden Wohnorte dann doch relativ weit auseinander liegen, zumindest wenn man zu Fuß unterwegs ist. Und deswegen mussten sie ihre freien Tage nutzen, um sich sehen zu können. Und wenn sie sich nicht gesehen haben, dann haben sie sich eben Briefe geschrieben. Er gibt dann auch weiter zu, dass Maria Bauer ihm während eines Treffens am Pfingstmontag von ihrer Schwangerschaft erzählt habe. Für ihn kommt das nicht besonders überraschend, wie er sagt. Maria Bauer hatte ihm schon zuvor gesagt, dass ihre Menstruation ausgeblieben sei. Man habe also nur noch die ärztliche Untersuchung abgewartet, um sicher sein zu können, dass die Frau auch wirklich schwanger sei. Er will dann zu ihr gesagt haben, da seien sie eben nicht die Ersten und die Letzten, denen das passiert. Das werde auszuhalten sein. Er gibt aber zu, dass er sie auch gebeten hat, die Schwangerschaft nicht rumzuerzählen. Er streitet aber ab, dass er gegenüber der Maria Bauer jemals davon gesprochen habe, dass er von zu Hause fortgehen und sich woanders Arbeit suchen will. Er sagt, das hätte ich immer noch tun können, aber vorläufig wollte ich das einfach nicht. Er gibt dann weiter zu, dass auch das Treffen mit Maria Bauer in der Nacht vom Donnerstag stattgefunden hat und gibt dann auch zu, dass seine Familie zu dem Zeitpunkt noch nichts von der Schwangerschaft wusste und er eben da schon festen Entschlusses war, sein Zuhause nicht zu verlassen. Er verabredet sich dann für Sonntag 15 Uhr auf dem Grasberg mit ihr und bis dahin will er sich entscheiden, ob er nicht doch von zu Hause weggeht und sich eine Anstellung sucht. Er findet dann auch eine Erklärung, warum er ein Gewehr zu diesem Treffen mitgenommen haben will. Angeblich soll sein Vater ihm aufgetragen haben, nach Rehen Ausschau zu halten. Die beiden treffen sich dann tatsächlich auch auf diesem Grasberg an diesem Sonntagnachmittag, von wo aus man eine gute Sicht auf den nächstgelegenen Ort hat. Zwischen dem dortigen Feld und dem Wald steht übrigens eine breite Haselnussstaude und die wird jetzt noch eine wichtige Rolle spielen. Florian Schertl gibt jetzt nämlich zu Protokoll, dass man, um einen Blick auf diesen Ort zu bekommen, durch die Staude durchgehen muss. Laut seiner Aussage ist es so, dass er zu Maria Bauer sagt, dass sie einstweilen vorgehen soll, weil er noch pinkeln muss. Und entgegen seiner Erwartungen ist es dann so, dass seine Freundin noch nicht durch die Hecke durchgegangen ist, sondern sie steht mitten darin und wendet sich in dem Moment gerade ihm zu. Also sie hat das Gesicht ihm zugewandt zu dem Zeitpunkt. An der Hecke angekommen, will er sich gebückt haben, um durch die Hecke durchschlüpfen zu können. Zitat, auf einmal krachte ein Schuss, sagt er dann. Er sieht, wie der Schuss Maria Bauer ins Gesicht trifft und sie, ohne ein Wort zu sagen, umfällt. Für ihn scheint es ein großer Schock gewesen zu sein. Er will nicht gewusst haben, dass sein Gewehr geladen war. Zitat, ich bin nun furchtbar erschrocken und wusste nicht, was ich jetzt anfangen soll. Er schaut dann Maria Bauer ins Gesicht und sieht, dass sie tot ist. Er kann also nur noch ihren Tod feststellen. Ihr ist wohl der ganze Schrotschuss seiner Aussage zufolge ins Gesicht gegangen und sie blutet aus dem Mund. Er sagt dann, dass er sie etwa aus einer Entfernung von 3 Metern getroffen hat. Ja, was er hier beschreibt, das ist natürlich keine Tat, die aus einer Absicht heraus passiert ist, sondern mehr ein Unfall. Wenn das tatsächlich so passiert wäre, wie er das hier beschreibt, dann würde man hier von einer fahrlässigen Tötung ausgehen. Denn es ist ja so, dass er als Jäger und als jemand, der eine Waffe bei sich trägt, auch eine Verantwortung für diese Schusswaffe trägt und er hätte quasi dafür sorgen müssen, dass diese Waffe nicht gespannt ist. Er sagt aber, er hat diese Waffe nicht selbst gespannt, sondern er hat sie so weggenommen, wie er sie am Tag vorher hingestellt hat. Und er ist einfach davon ausgegangen, dass dieser Hahn, den man eben spannen muss, damit die Waffe auslöst, entspannt war. Und es kam für ihn total überraschend und das Gewehr muss quasi an einem Ast hängen geblieben sein und dadurch selbst ausgelöst haben. Also der Schuss hat sich gelöst ohne sein Zutun. Das ist die Version, die er jetzt erstmals äußert. Herr Schertl gibt dann weiter an, dass er vom Ort des Geschehens geflohen ist und die Leiche seiner Geliebten erstmal liegen lässt. Er will seinem Vater sagen, was passiert ist, aber der ist nicht zu Hause. Florian Schertl geht dann für 1,5 Stunden ins Wirtshaus. Dort sitzt nämlich sein Vater beim Kartenspielen und dann nach Hause. Als sein Vater dann gegen 8:30 heimkommt, überlegt er angeblich wieder die Tat zu gestehen, aber verwirft diesen Plan dann offenbar. Er sagt wortwörtlich, ich getraute mich aber nicht, weil ich mir dachte, es glaubt mir ja doch niemand, wenn ich sage, dass mir das passiert ist. Deshalb habe ich nichts gesagt. Er geht dann offenbar zu Bett, findet aber laut seiner Aussage keinen Schlaf. Ihm kommt dann in der Nacht die Idee, dass er die Leiche verscharren könnte, damit eben die Sache nicht auffliegt. Am Montagmittag nimmt er sich dann eine Stockhaue, die auf dem Hof herumsteht und die auch später dann diejenige sein wird, die im Wald gefunden wird, in der Nähe des Tatorts, und platziert diese Stockhaue so, dass er sie später unauffällig mitnehmen kann. Denn er will auch an diesem Abend, wie fast jeden Abend, auf die Jagd gehen, nur diesmal nicht tatsächlich, sondern er will natürlich sich um die Beseitigung der Leiche kümmern. Er kehrt dann am Abend, so gegen 20.30 Uhr, an den Ort des Geschehens zurück, nämlich zu der Haselnusshecke, wo immer noch die Leiche seiner Geliebten liegt. Er gibt dann an, dass er etwa 4 bis 5 Meter, tatsächlich sind es 20 Meter, von dem Liegeort der Leiche entfernt, mit dieser Haue eben ein Loch gräbt und darin die Leiche verschwinden lässt. Er bedeckt das Grab mit Steinen, damit wilde Tiere die Leiche nicht wieder ausgraben. Und er sagt, ich habe die Bauern nicht vorsätzlich erschossen und auch die Tötung nicht mit Überlegung ausgeführt. Damit endet die Befragung des Richters für diesen Tag und die wird am 3. Juli fortgesetzt. So ist es zumindest in dem Protokoll vermerkt. Ja, Florian Schertl bleibt auch bei der Fortsetzung der Vernehmung dabei, dass sein Gewehr, als er Maria Bauer in das Gebüsch folgt, sich von selbst entlädt. Er will, bis der Schuss losging, nicht bemerkt haben, dass er mit dem Gewehr hängen geblieben ist. Aber es kann nicht anders als so gewesen sein, gibt er zu Protokoll. Er bleibt also bei der Version der Ereignisse, dass der Tod seiner Geliebten ein schrecklicher Unfall gewesen sei. Er streitet dann ab, das Gewehr gespannt oder geladen zu haben, wie auch schon am Vortag, und bleibt dabei, dass beides schon passiert sein muss, bevor er die Waffe zum nachmittäglichen Treffen mitgenommen hat. Jetzt beschreibt er erstmals, dass der linke Hahn der Waffe nicht gespannt war und dass das Gewehr mit 2 scharfen Schrotpatronen geladen war. Wir haben also eine Seite der Waffe, die gespannt und geladen war, und eine Seite der Waffe, die entspannt war. Weiter sagt er nun erstmals, dass er sich nach dem Schuss vor die Getroffene gekniet haben will und nachgeschaut haben will, ob sie noch lebt. Nachdem er nur noch ihren Tod feststellen konnte, will er sich ein paar Schritte entfernt hingekniet und bitterlich geweint haben. Er sagt aus, dass er danach heimgegangen sei und auch nicht an die Tasche der Toten gegangen sei, um Geld mitzunehmen. Das betont er ausdrücklich. Damit will er wohl vorwegnehmen, dass auch ein Raubmord ein Motiv gewesen sein könnte. Zitat, ich habe äußerlich so getan, als ob nichts passiert wäre, innerlich aber habe ich Furchtbares ausgestanden. Die ganze Nacht will er darüber nachgedacht haben, was zu tun sei, damit die Tötung eben nicht auffliegt. Da kommt ihm die Idee, die Leiche zu vergraben, was er dann am darauf folgenden Abend, wie beschrieben, ja auch tut. Er sagt dann weiter aus, dass er 2 oder 3 Tage später auf dem Feld, das sich in der Nähe des Grabes befindet, arbeitet. Bei der Gelegenheit will er das Grab mit Weihwasser bespritzen und auch Moos darauf legen, damit die frischen Steine eben nicht so auffallen. Dann kehrt er zu der Stelle zurück, wo er Maria Bauer aus Versehen erschossen haben will, also diese beschriebenen 4 bis 5 Meter, tatsächlich sind es 20 Meter, um eben die Blutlache zu beseitigen, indem er die Erde mit dem Blut weitläufig verstreut und auf die Stelle selber frische Blätter wirft. Er gibt dann in diesem Protokoll weiter zu, dass er grundsätzlich erstmal der Polizei gegenüber gelogen habe, um den Verdacht von sich abzulenken. Er gibt auch zu, dass er die Begegnung mit Maria Bauer im Wald frei erfunden habe. Diese komische Episode, die er da beschreibt, dass die Frau gesagt habe, sie würde ins Wasser gehen oder ihr Vater würde sie totschlagen. Er wollte wohl damit erreichen, dass man die Frau eben nicht auf dem Grasberg, sondern an einer ganz anderen Stelle suchen würde. Ja, über das Verhältnis mit Maria Bauer sagt er dann noch wörtlich, ich habe der Bauer nicht versprochen, dass ich sie heiraten werde, wir haben uns aber beide gern gehabt. Ans Heiraten dachte ich überhaupt noch nicht. Ich hatte nicht vor, etwa ein anderes Bauernmädchen zu heiraten. Er schließt dann ab mit den Worten, an meinem Leben liegt mir nichts mehr, ich kann aber nichts anderes sagen, als dass ich sie nicht vorsätzlich erschossen habe. Das ist also seine Version der Ereignisse. Am 2. Juli findet dann aber noch ein Augenschein am Tatort statt, nämlich mit der Gerichtskommission, dem Beschuldigten, dem Forstmeister und 2 weiteren Jägern als Sachverständige. Und die sollen jetzt diese Version, die der Florian Schertl zu Protokoll gegeben hat, überprüfen. Nämlich die Version, dass sich der Schuss von selber gelöst haben soll. Später ist es dann so, dass noch ein anderer Sachverständiger, nämlich ein Gewehrfabrikant aus Amberg, als Sachverständiger seine Einschätzung dazu abgibt. Und das Ergebnis ist ein schriftliches Gutachten. Und wie ihr euch jetzt schon denken könnt, dieses Gutachten ist ebenfalls in der Gerichtsakte enthalten. Das Ergebnis ist, dass alle Gutachter übereinstimmend zu dem Schluss kommen, dass es nicht möglich gewesen sein kann, den Hahn am Gewehr durch Hängenbleiben aufzuziehen bzw. den Abzug zum Losgehen zu bringen. Gerade beim langsamen Gehen durch das Laubholzgebüsch dürfte dieses Szenario nahezu unmöglich sein. Wenn Schertl allerdings seiner Geliebten hingegen mit bereits gespanntem Gewehrhahn in das Gebüsch gefolgt ist, müsste dies mit einer bestimmten Absicht passiert sein, so heißt es zumindest im schriftlichen Gutachten. Und weiter, Zitat, wenn es schon befremdet, dass ein Liebhaber mit geladenem Gewehr zum Stelldichein erscheint, so könnte wohl nicht mehr von Unvorsichtigkeit, sondern nur von Absicht gesprochen werden, wenn das Gewehr während des Beisammenseins nicht entspannt worden wäre. Der Gutachter nimmt dann noch an, dass sich die Frau aufgrund der Ängstlichkeit des weiblichen Geschlechts vor Waffen über das Geladensein des Gewehrs doch wahrscheinlich erkundigt hätte und spätestens diese Mahnung hätte Schertl zum Entladen der Waffe bewegen müssen. Jetzt kann man natürlich über die grundsätzliche Ängstlichkeit des weiblichen Geschlechts vor Waffen streiten. Natürlich ist das aus dem Kontext der Zeit zu betrachten, diese Bemerkung. Es soll einfach heißen, dass der Frau vielleicht aufgefallen wäre, dass diese Waffe geladen und gespannt gewesen ist und sie dann wahrscheinlich ihren Geliebten darauf hingewiesen hat. Und spätestens diese Erinnerung hätte den Schertl aufmerksam werden lassen müssen, dass er das Gewehr eben entspannt. Die Gutachter sind sich also ziemlich einig, dass die Version, die der Florian Schertl zu Protokoll gibt, nämlich dass der Schuss sich zufällig gelöst hat, so nicht stimmen kann. Oder dass es zumindest sehr, sehr unwahrscheinlich ist, dass es so passiert sein kann. Ja, jetzt kommen wir dann tatsächlich zu der juristischen Aufarbeitung, denn die Ermittlungen sind damit erstmals abgeschlossen. Am 27. Januar 1926 startet dann der Prozess vor dem Schwurgericht des Landgerichts Amberg unter Vorsitz des Oberlandesgerichtsrates Trammer, zwei weiteren Berufsrichtern und sechs Geschworenen. Der Angeklagte wird aus der Untersuchungshaft vorgeführt und von seinem Verteidiger, dem Rechtsanwalt Dr. Taucher aus Amberg, vertreten. Zeugen und Sachverständige werden am ersten Prozesstag belehrt, dann der Angeklagte zu seinen persönlichen Verhältnissen vernommen. Dabei wird unter anderem festgestellt, dass Schertl nicht vorbestraft ist und seit 30. Juni 1925 in Untersuchungshaft sitzt. Der Angeklagte erklärt laut Sitzungsprotokoll wörtlich: Ich habe den Tod der Maria Bauer nicht vorsätzlich herbeigeführt. Dann wird noch das Protokoll des richterlichen Augenscheins verlesen und anschließend ganze 19 Zeugen gehört. Danach ist der erste Prozesstag vorbei und die Fortsetzung wird auf den 28. Januar, also den Folgetag, um 8:30 festgesetzt. Am nächsten Tag werden dann nacheinander alle Sachverständigen gehört. Damit ist die Beweisaufnahme dann auch abgeschlossen. In seinem Plädoyer spricht sich der Staatsanwalt dafür aus, Schertl wegen eines Verbrechens des Mordes schuldig zu sprechen und ihn deswegen zur Todesstrafe zu verurteilen. Er solle außerdem alle Kosten des Verfahrens sowie der Vollstreckung tragen. Außerdem sollen ihm die bürgerlichen Ehrenrechte auf Lebenszeit aberkannt werden. Schertls Verteidiger hat naturgemäß eine andere Auffassung der Ereignisse. Er beantragt, seinen Mandanten wegen fahrlässiger Tötung zu verurteilen. Schertl selber äußert sich in seinem letzten Wort auch nochmal zur Tat und sagt, Zitat, ich muss darauf bestehen bleiben, dass ich Bauer nicht vorsätzlich getötet habe. Ich kann es nicht zugeben, weil ich es nicht gemacht habe. Ja, und nach geheimer Beratung verkündet das Gericht schließlich das Urteil und schließt sich den Forderungen der Staatsanwaltschaft an. Florian Schertl soll wegen eines Verbrechens des Mordes mit dem Tode bestraft werden. Ihm werden die bürgerlichen Ehrenrechte auf Lebenszeit aberkannt und er muss die Verfahrenskosten tragen. Und auch die Urteilsbegründung findet sich in den Gerichtsakten und darin wird unter anderem benannt, dass nicht einmal die Obduktion der Leiche einen sicheren Aufschluss über die Todesursache ergeben habe. Es wird aber festgestellt, dass der linke Unterkiefer, die Zunge und der Zungengrund zerfetzt waren. Der Angeklagte hatte aber zugegeben, dass Maria Bauer durch ihn zumindest getötet wurde, ob nun absichtlich oder nicht, nämlich durch einen Schuss aus seinem Gewehr in ihr Gesicht. Der Befund der Obduktion deckt sich also mit dieser Aussage und wird deswegen als die wahrscheinlichste Ursache für die schweren Verletzungen angenommen. Durch das Zerreißen der Blutgefäße im Halsbereich muss in kürzester Zeit der Tod durch Verbluten eingetreten sein. Das ist zumindest die Version der Ereignisse, die das Gericht in der Urteilsbegründung festhält. Dann kommt auch noch der Augenschein vor Ort zur Sprache. Dabei habe der Angeklagte gezeigt, wo und wie er durchs Gebüsch gegangen sei und an welcher Stelle sich dann der Schuss aus dem Gewehr gelöst haben soll. Er gibt an, dass seine Geliebte danach umgefallen sei und ihr Gesicht vom Schrot schwarz verfärbt gewesen sei. Sie habe aber laut Florian Schertl nicht stark geblutet. Auch der Sachverständige, der bei diesem Augenschein vor Ort dabei war, geht mit dem Gewehr im gespannten und entspannten Zustand durch das Gebüsch, aber es rührt sich nichts, so heißt es in der Urteilsbegründung. Auch der Boden wurde untersucht und dabei keinerlei Veränderung festgestellt. Der Boden sieht also genauso aus wie an allen anderen Stellen drumherum. Es waren auch keine Blutspuren zu sehen. Auch an den Ästen oder im Blätterdach des Gebüsches waren keine Spuren eines Schusses zu erkennen. Alle 5 Sachverständigen sind sich einig, dass das Gewehr bei ruhendem Hahn unmöglich einfach losgegangen sein kann. Die 2. Möglichkeit ist, dass der ruhende Hahn im Gebüsch aufgerissen und in eine Spannlage gebracht wurde. Dazu gehört aber laut der Gutachter eine starke Kraftaufwendung. Dass das elastische Geäst einer Haselnuss das zustande gebracht haben soll, ist laut der Gutachter ausgeschlossen. Der Angeklagte hätte massiv an der Waffe anreißen müssen und das leugnet er ja. Er sagt, er sei in gebückter Haltung in das Gebüsch getreten und dann habe sich der Schuss gelöst. Von einem an der Waffe reißen ist nie die Rede. Möglichkeit 3, die noch im Raum steht. Der Hahn des Gewehrs war bereits beim Betreten des Gebüsches gespannt und auf den Abzug wurde ein Druck ausgeübt. Aber das Gericht verwirft diese Hypothese als realitätsfern. Denn der Angeklagte sagt, er habe vom Aufnehmen des Gewehrs zu Hause bis zum Schuss nichts an der Waffe verändert. Der Schuss hatte sich aus dem rechten Lauf gelöst, der linke war nicht gespannt, sondern in Ruhe. Das Gericht geht davon aus, dass es dem Angeklagten als erfahrenem Jäger und gutem Schützen aufgefallen wäre, wenn ein Hahn seiner Waffe gespannt und der andere entspannt gewesen wäre. Zitat: Die verschiedene Stellung der Hähne ist etwas so Ungewöhnliches, dass es jedem Jäger ohne weiteres in die Augen gefallen wäre. Weiter gibt der Angeklagte an, dass er deswegen mit seiner Liebsten durch das Gebüsch gegangen sein will, um einen freien Blick auf den nächstgelegenen Ort zu haben. Das hält das Gericht für unglaubwürdig. Der Ausblick von dort oben sei für Florian Schertl, der dort täglich unterwegs ist, eben auch alltäglich gewesen. Ein Blick auf ein paar Häuser sei nichts Besonderes. Und zweitens, jeweils 20 Meter links und rechts von dem Gebüsch kann man völlig frei daran vorbeigehen. Dass der Angeklagte sich lieber durch eine Hecke schlägt, als an ihr vorbeizugehen, hält das Gericht für ausgeschlossen. Und wenn ein Jäger tatsächlich durch ein Gebüsch kriecht, dann zieht er das Gewehr instinktiv nahe an den Körper und zwar in einer senkrechten Haltung. Der Angeklagte hingegen hat während des Augenscheins das Gewehr ausgestreckt von sich weggehalten, sodass es sich verfangen musste. Die Sachverständigen kommen übereinstimmend zu dem Schluss, dass diese Haltung nachträglich erfunden wurde, weil sie eben gut zu der Version des Angeklagten passt, dass sich das Gewehr verheddert hat und sich deswegen der Schuss lösen konnte. Ja, weiter habe der Angeklagte angegeben, dass er mit seinem Vater die Patronen, sogenannte Rehposten, selbst angefertigt habe. Eine dieser Patronen habe seine Geliebte aus einer Entfernung von 2,5 Metern ins Gesicht getroffen. Diese Angabe könne aber laut der Gutachter nicht stimmen, denn sonst hätte das Gesicht und der Kopf der Frau völlig zerschmettert sein müssen. Sie hätte also viel schlimmer verletzt werden müssen, als es die Obduktion letztendlich festgestellt hat. Und selbst wenn der Schuss sie nur gestreift hätte, die Verletzungen, die die Leiche aufweist, implizieren, dass sie verblutet sein muss. Daraus ergibt sich auch, dass eine große Blutlache entstanden sein muss. Es ist aber so, dass trotz intensiver Suche die Polizei nicht den Ansatz einer Blutspur finden konnte. Auch im Blätterdach hätte man Spuren eines Schusses sehen müssen. Da sind sich eben die Sachverständigen alle einig. Daraus ergibt sich für das Gericht, dass die Angaben des Angeklagten zum Tod der Maria Bauer unwahr sein müssen. Die vom Angeklagten benannte Unfallstelle könne als Tatort laut Gericht ausgeschlossen werden, weil dort Blutspuren fehlen. Er kann sie auch nicht, wie er angibt, beseitigt haben, weil der Boden keine solche Veränderung aufweist. Und was jetzt auch noch dazu kommt, dass auch der Ohrenzeuge des Schusses sich in der Gegend sehr gut auskennt und auch der sagt, dass der Schuss, wenn er an dieser Haselnusshecke stattgefunden hätte, er den Schuss viel lauter gehört haben müsste. aber er sich angehört habe, als wäre er weiter weg gewesen. Das Gericht geht jetzt also in der Urteilsbegründung davon aus, dass der Angeklagte den Tatort verlegt hat, also dass er die Frau tatsächlich an einer anderen Stelle weiter weg getötet hat und sie erst nachträglich in dieses Haselnussgebüsch gebracht hat. Das Gericht findet auch sogar eine Begründung dafür, warum der Angeklagte eben so darauf pocht, dass die Tat in dem Haselnussgebüsch stattgefunden hat. Denn so wird wieder diese These vom verhedderten Gewehr und dem Unfalltod gestützt. Denn wenn kein Gebüsch da gewesen wäre, dann hätte sich auch das Gewehr nicht verfangen können und sich eben dieser Schuss nicht lösen können. Ja, zum Motiv für die Tat stellt das Gericht fest, dass der Angeklagte der Sohn eines Bauern ist, der in guten Vermögensverhältnissen lebt und sich besten Ansehens erfreut. Übrigens ist zur Biografie des mutmaßlichen Täters nicht wahnsinnig viel bekannt. Es gibt aber eine Auskunft, die die Polizei einholt und die auch in den Akten hinterlegt ist, nämlich zum schulischen Werdegang. Florian Schertl ist nämlich ein außergewöhnlich guter Schüler. Er gehört zu den Besten seiner Klasse und gilt als sehr intelligent und strebsam. Er hat eine intakte Familie, auch wenn im Jahr 1924 seine Mutter stirbt. Aber er hat drei weitere Geschwister und den Vater. Und diese Familienkonstellation scheint intakt zu sein und sich auch alle Geschwister gut miteinander zu verstehen. Und es scheint, als wäre der Weg für Florian Schertl eigentlich geebnet. Er hat nämlich auch die Aussicht darauf, dass er das Anwesen seines kinderlosen Onkels irgendwann mal übernehmen könnte. Außerdem, so stellt das Gericht fest, sei der Angeklagte ein geistig geweckter, gut aussehender junger Mann. Er hatte also alle Aussicht auf eine gute Partie. Die Getötete hingegen sei zwar ein ordentliches und fleißiges Mädchen gewesen, jedoch ohne jegliches Vermögen. Die Eltern haben ebenfalls keinen Besitz und sie musste, seit sie 14 Jahre alt war, in fremden Diensten arbeiten. Das Gericht hält dann weiter fest, dass der Angeklagte mit ihr ein Verhältnis angefangen und sie dann schwanger geworden sei, wovon der Angeklagte gewusst habe. Zitat aus dem Urteil: Es ist der immer wiederkehrende Fall. Ein armes Mädchen geschwängert, eine Last für immer, die Aussicht auf den Hof des Vaters oder des Onkels und auf eine standesgemäße Heirat vertan. Dass solche Verhältnisse den Entschluss reifen lassen, das geschwängerte Mädchen zu ermorden, ist leider durch unwiderlegbare Erfahrungen so oft bestätigt worden, dass weitere Ausführungen darüber nicht notwendig sind. Ja, der Aussage des Angeklagten, dass er sein Gewehr zu Jagdzwecken mit zu dem Treffen mit seiner Geliebten genommen habe, schenkt das Gericht keinen Glauben, ebenso wenig wie, dass der Angeklagte seine Geliebte durch einen sich selbst lösenden Schuss getötet haben will. Dafür sei das Verhalten des Schertl nach der Tötung viel zu abgebrüht gewesen. Er ist nach der Tat erst heimgegangen, wobei er auf dem Weg einen Bekannten getroffen hat. Danach ist er ins Wirtshaus zum Kartenspielen gegangen. Er hat sich verhalten wie an jedem anderen Tag auch, heißt es im Urteil. Niemandem ist etwas an seinem Verhalten aufgefallen. Es heißt, Zitat: Der Angeklagte trifft mit einem Mädchen zusammen, von dem er behauptet, dass er an ihm gehangen, dass sie seine Braut war. Er spricht gut mit ihr. Plötzlich geht das Gewehr los, die Geliebte stürzt zusammen, ist tot. Was tut jeder Mensch in dieser Lage? Er rennt zum nächsten Menschen, den er erreichen kann, verkündet sein Unglück und tut seinem Schmerz kund. Ein Verhalten, wie es der Angeklagte an den Tag gelegt hat, ist nach allen menschlichen Erfahrungen undenkbar. Ja, und abschließend wird in der Urteilsbegründung der größte Einwand der Verteidigung noch einmal aufgegriffen. Da heißt es, es wurde festgestellt, dass Maria Bauer nicht durch einen Volltreffer, sondern mehr durch einen Streifschuss zu Tode gekommen ist, also nur von einzelnen Schrotteilen getroffen wurde. Der Angeklagte gilt aber als vorzüglicher Schütze. Wenn er die Frau hätte töten wollen, hätte er auf die kurze Distanz sicher einen Volltreffer gelandet. Dass er das nicht getan hat, beweist laut der Verteidigung, dass er nicht absichtlich geschossen hat. Das Gericht sieht wegen des Obduktionsberichts als widerlegt an, dass der Schuss aus 2,5 Meter Entfernung abgegeben wurde, weil sonst die Verletzungen noch schwerer hätten sein müssen. Außerdem müsse ein guter Schütze nicht immer einen Volltreffer landen, wie es in der Urteilsbegründung weiter heißt. Vielmehr geht das Gericht davon aus, dass in dem Moment des Anlegens auf seine Geliebte den Angeklagten trotz aller Gefühlskälte eine gewisse Erregung erfasst habe. Diese könne leicht zur Folge haben, dass der Schuss nicht ganz sicher trifft. Ja, die Verteidigung legt dann gegen dieses Urteil des Landgerichts Amberg Revision ein. Die wird mit dem Beschluss des Reichsgerichts vom 5. März 1926 aber als offensichtlich unbegründet verworfen. Das Urteil ist damit rechtskräftig. Doch die Verteidigung gibt nicht auf und stellt am 15. März einen Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens und einen Antrag auf Aufschub der Vollstreckung des Urteils. Aber auch dieses Wiederaufnahmegesuch wird abgelehnt. Und das Urteil bleibt rechtskräftig. Jetzt wurde der Angeklagte ja zum Tode verurteilt, aber dieses Todesurteil wird nicht vollstreckt. Denn am 13. Juli 1926 mildert der Ministerrat des Freistaats Bayern die ausgesprochene Todesstrafe in eine lebenslange Zuchthausstrafe. Ja, Florian Schertl verbüßt diese Strafe zu großen Teilen im Zuchthaus Amberg. Der Strafbeginn ist auf den 13. Juli datiert, das Strafende auf lebenslang vorgemerkt. Zuvor hatte der Beschuldigte ja schon vom 30. Juni 25 bis 6. März 26 in Untersuchungshaft gesessen. Florian Schertl und seine Verteidiger wollen sich aber mit diesem Urteil nicht abfinden. Der Verurteilte stellt diverse Wiederaufnahmeanträge, nämlich am 15. März 26, also unmittelbar nachdem das Urteil gesprochen wurde, am 19. April 26, am 14. August 26, am 24. Mai 27, am 25. Januar 1928, am 29. Mai 1928, am 4. Oktober 1928 und am 4. Juli 1936. Und dieser Wiederaufnahmeantrag vom 4. Juli 1936, den fand ich ganz spannend, denn darin meldet sich Florian Schertl selbst zu Wort und gibt an, dass sich ein neuer Zeuge gemeldet habe. Dieser Zeuge, der zum Tatzeitpunkt 13 Jahre alt gewesen sein soll und als Dienstknecht gearbeitet hat, soll sich beim Gänsehüten in der Nähe des Grasbergs aufgehalten haben. Er soll den Schuss gehört und auch Rauch gesehen haben, der durch die Abgabe des Schusses erzeugt worden sein soll. Und Florian Schertl will jetzt darin den Beweis sehen, dass der von ihm angegebene Ort des Geschehens, also das Haselnussgebüsch, auch der tatsächliche Tatort gewesen ist. Das Gericht hatte das ja in seinem Urteil festgestellt, dass das nicht so gewesen sein kann, sondern ist davon ausgegangen, dass Schertl Maria Bauer an einem anderen Ort erschossen und sie dann in dieses Haselnussgebüsch getragen haben soll. Er bleibt also bei dieser Version, dass der Schuss sich von selbst gelöst hat. Das Landgericht Amberg lehnt aber am 11. Juli 1936, also 10 Jahre nach der Verurteilung, auch diesen Wiederaufnahmeantrag ab. Dagegen legt Schertl dann aber wieder Beschwerde beim Oberlandesgericht München ein. Allerdings wird auch diese Beschwerde am 31. Juli 1936 verworfen und Florian Schertl bleibt weiterhin in Haft. Und auch alle weiteren Anträge auf Wiederaufnahme werden mit dem immer gleichen Grund abgelehnt. Es werden keine neuen Tatsachen oder Beweismittel aus Sicht des Gerichts vorgebracht, die für eine erfolgreiche Wiederaufnahme eben notwendig wären. Was jetzt aber an Dokumenten noch in der Akte ist, ist sehr spannend, denn es geht jetzt immer wieder zwischen dem Zuchthaus Amberg, der Staatsanwaltschaft und der übergeordneten Behörden hin und her. Es finden nämlich sogenannte Haftprüfungstermine statt. Das ist ja heute noch so, dass sich in regelmäßigen Abständen quasi erkundigt wird, wie es denn mit Insassen stünde, die eine lebenslange Haft absitzen müssen. Da wird ja immer wieder überprüft, ob die Verurteilten nun für eine Entlassung in Frage kommen oder eben nicht. Und genauso ein Vorgang ist auch in diesen Gerichtsakten dokumentiert. Da schreibt nämlich der Oberstaatsanwalt in Amberg am 19. April 1941, also 15 Jahre nach der Verurteilung von Florian Schertl, an die Direktion des Zuchthauses Amberg. Wörtlich steht darin, nachdem der Verurteilte nun 15 Jahre verbüßt hat, soll in eine Prüfung darüber eingetreten werden, ob und gegebenenfalls wann nach den besonderen Umständen des Einzelfalls eine weitere Vergünstigung im Gnadenwege gewährt werden kann. Es soll also überprüft werden, ob Florian Schertl für eine Entlassung in Frage kommt. Der Vorstand des Zuchthauses Amberg, ein Oberregierungsrat, antwortet in einem Schreiben dem Oberstaatsanwalt am 23. April 1941, dass der Gefangene zwar fleißig und unauffällig sei, aber an seiner Unschuldsbehauptung festhalte. Diese Einschätzung gibt der Oberstaatsanwalt in Amberg an die Generalstaatsanwaltschaft in Nürnberg weiter und diese schreibt dann am 29. Mai 1941 an den Reichsminister der Justiz in Berlin. Und in diesem Text heißt es wörtlich: Der Vorstand des Zuchthauses Amberg spricht sich in Anbetracht der inneren Einstellung des Verurteilten sowie der noch nicht zureichenden Sühne gegen einen weiteren Gnadenerweis aus. Das Reichsministerium kommt dann infolge dieses Schreibens auch zu dem Schluss, dass ein weiteres Gnadengesuch abgelehnt wird. Es heißt wörtlich: Schertl ist ein anständiger, verträglicher und fleißiger Strafgefangener. Seine Leistungen verdienen Anerkennung. Dieser beachtlichen Haltung nach außen entspricht jedoch nicht seine innere Einstellung. Er ist kalt, verschlossen und durch Verurteilung und Strafvollzug nicht aufgerüttelt. Er hat ferner aus rein eigensüchtigen Beweggründen in kaltblütigster Durchführung gemordet. Die geleistete Sühne befriedigt noch nicht ein gerechtes Sühneverlangen. Es ist also interessant, erstens mal dieser Vorgang, wie viele Behörden und Institutionen da befragt und darin verwickelt sind und dass dann die oberste Stelle quasi entscheidet, dass der Mann weiter in Haft bleiben muss. Und natürlich ist auch spannend, dass Florian Schertl weiterhin bei seiner Version von einem Unfall bleibt, denn er hat ja jetzt schon einige Jahre in Haft tatsächlich verbracht und würde wahrscheinlich auch schneller aus dem Gefängnis entlassen werden, wenn er die Tat einfach gesteht. Aber er bleibt bei der Version und nimmt damit auch in Kauf, dass er noch weiter im Gefängnis bleiben muss. Und offenbar ist seine Familie auch weiterhin auf seiner Seite. Denn am 5. März 1943, also 2 Jahre nachdem das Gnadengesuch wieder abgelehnt worden ist, schreibt sein Bruder, sein älterer Bruder, der mittlerweile den Hof vom Vater übernommen hat, an die Direktion des Zuchthauses Amberg ein weiteres Gnadengesuch. Und das wird auch unterstützt vom Bürgermeister der Gemeinde und von der Ortsbauernschaft. Darin schreibt der Bruder, dass er darum bittet, dass sein jüngerer Bruder nach Hause entlassen wird, damit er auf dem Hof mitarbeiten kann. Denn er selber ist Kriegsversehrter und zu 80% körperlich behindert, weil er ein Bein verloren hat. Er könne deswegen die schweren Arbeiten auf dem Hof nicht mehr richtig erledigen. Und seine Kinder seien entweder noch zu jung oder Mädchen und deswegen auch nicht in der Lage, ihn voll zu unterstützen. Er bittet deswegen darum, die Unterstützung seines Bruders zu bekommen, der ja nach wie vor gesund und kräftig ist und deswegen auf dem Hof besser gebraucht werden würde, als wenn er in Haft sitzt. Aber die Direktion des Zuchthauses befürwortet eben die Entlassung weiterhin nicht. Der Mann muss also auch nach 17 Jahren in Haft weiterhin dort bleiben. Erst ein Schreiben, das auf den 29. August 1946 datiert ist und in München verfasst wurde, bringt jetzt Erleichterung für den Verurteilten. Es ist nämlich ein Schreiben des bayerischen Staatsministers der Justiz. Dieses Schreiben trägt den Titel Begnadigung des Bauernsohns Florian Schertl, zurzeit im Zuchthaus Butzbach in Oberhessen. Da wurde er nämlich nochmal hinverlegt. Allgemein ist er während seiner Haft nicht immer nur im Zuchthaus in Amberg, sondern dort verbringt er nur den größten Teil. Während der Zeit der Nazis verbringt er auch mal einen Teil seiner Haft im Straflager im Emsland. Wer dazu mehr erfahren möchte, der kann sich auch gerne mal die erste Folge von Crime daheim anhören. Da hat dieses Straflager eine ganz zentrale Bedeutung. Aber nun zurück zu dem Schreiben des bayerischen Staatsministers der Justiz. Auch hier wird deutlich, dass wir uns jetzt nicht mehr in der Zeit des Nationalsozialismus befinden. Es gibt also kein Reichsministerium der Justiz mehr, sondern ein bayerisches Staatsministerium, das jetzt über die Geschicke und das Schicksal von Florian Schertl entscheidet. In diesem Schreiben heißt es jetzt: Die Vollstreckung der lebenslänglichen Zuchthausstrafe wird unterbrochen, unter der Bedingung, dass Florian Schertl alsbald nach seiner Entlassung bei seinem Bruder Wohnung und Arbeit nimmt und dies und jeden Wechsel dem Oberstaatsanwalt anzeigt. Die Strafunterbrechung kann jederzeit widerrufen werden. Interessanterweise ist dieses Schreiben unterzeichnet von Dr. Wilhelm Högner. Er ist zu dieser Zeit bayerischer Ministerpräsident und Staatsminister der Justiz und er ist Mitglied der SPD. Ministerpräsident ist er von 1945 bis 1946 und dann nochmal von 1954 bis 1957. Er ist der einzige Ministerpräsident Bayerns nach dem Zweiten Weltkrieg, der nicht der CSU angehört. Und Högner ist auch derjenige, der während seines Schweizer Exils, während der Zeit des Nationalsozialismus, einen Verfassungsentwurf erarbeitet, der im Wesentlichen in die heutige Verfassung des Freistaats Bayern eingegangen ist. Und deswegen gilt er auch als Vater der bayerischen Verfassung. Und mit diesem Beschluss dieses Mannes kommt jetzt Florian Schertl aus dem Gefängnis frei. Am 10. Oktober 1946 wird Schertl von der Direktion des Zuchthauses mitgeteilt, dass die gegen ihn verhängte lebenslange Freiheitsstrafe ausgesetzt wird. Er war also für die Tötung von Maria Bauer über 21 Jahre im Gefängnis und kommt jetzt frei und wird von seiner Familie wieder auf dem Hof aufgenommen. Aber in diesem Schreiben heißt es ja auch, dass er jeden Wohnsitzwechsel und so weiter immer wieder an die Polizei melden muss. Das heißt, er ist immer noch unter Aufsicht, auch wenn er sich jetzt wieder auf freiem Fuß bewegen kann. Interessant ist dahingehend auch ein Dokument, das auf den 17. Februar 1948 datiert ist. Da schreibt nämlich der Bürgermeister der Heimatgemeinde an die Staatsanwaltschaft Amberg, dass Florian Schertl sich noch bei seinem Bruder in Wohnung und Arbeit befindet und seine Führung als gut geschildert werden kann. Es werden also immer wieder Auskünfte über Florian Schertl erteilt und auch von der Staatsanwaltschaft aktiv eingefordert und nachgefragt, ob sich der aus der Haft Entlassene auch gut führt, denn, wie es ja auch in dem Schreiben des Justizministeriums heißt, es kann jederzeit diese Freilassung wieder rückgängig gemacht werden, falls der einst Verurteilte gegen Auflagen verstoßen würde. Ja, und dazu kommt es tatsächlich auch fast, nämlich am 4. Mai 1949 schreibt die Staatsanwaltschaft an die Kriminalpolizei Regensburg. Es geht darum, um eine Bitte um Feststellung, ob und wann Florian Schertl vom Magistratsgericht Regensburg wegen des Verdachts des Schusswaffens und des Munitionsbesitzes und der Wilderei verurteilt wurde. Es erreicht also die Staatsanwaltschaft das Gerücht, dass der Florian Schertl wieder straffällig geworden ist und gleich darauf wird quasi Erkundigung eingezogen. Die Kriminalpolizei antwortet am 13. Mai 1949 und zwar folgendes. Nach Rücksprache mit dem Staatsanwalt des Magistratsgerichts Regensburg wurden Florian und Josef Schertl, das ist sein älterer Bruder, wegen Verdachts des Schusswaffen- und Munitionsbesitzes sowie Wilderei im Januar 1949 angeklagt. Das Verfahren wurde vom hiesigen Gericht wegen Mangels an Beweisen eingestellt. Die Anklage hat sich nicht gegen Florian, sondern gegen Josef Schertl gerichtet. Da kommt also Florian Schertl erneut mit dem Gesetz in Konflikt, aber er wird freigesprochen und es wird auch festgestellt, dass nicht er, sondern wenn dann überhaupt sein Bruder da in diesen Vorwurf involviert war. Es konnte sich aber nicht bestätigen und die beiden bleiben beide auf freiem Fuß. Und diese lange Geschichte endet dann und zwar mit einem Schreiben wiederum aus München, nämlich vom 17. Oktober 1949. Und das betrifft jetzt die Begnadigung des Bauernsohns Florian Schertl. Darin heißt es, der nicht verbüßte Rest der Strafe, in Klammern lebenslängliche Zuchthausstrafe, wird erlassen. Das bedeutet, damit ist die juristische Aufarbeitung rund um den Tod der Maria Bauer nun endgültig abgeschlossen und Florian Schertl ist nun auf freiem Fuß, ist nicht mehr überwacht, muss sich nirgendwo mehr melden, sondern kehrt quasi in die Gesellschaft zurück. Was ich an diesem Fall eben besonders interessant fand, ist erstmal, dass er so gut dokumentiert ist und so gut nachzuvollziehen ist und auch diese ganzen juristischen Vorgänge, die Polizeiarbeit, die Ermittlungsarbeit, die Gerichtsverhandlung und so weiter, alles so gut dokumentiert ist und man richtig in den Fall eintauchen kann, sich die verschiedenen Versionen zu Gemüte führen kann. Es sind Gutachter in diesem Fall sehr prominent bedacht und das Gericht verlässt sich sehr, sehr stark auf deren Einschätzungen und auf deren Auskünfte. Und ich finde das immer sehr spannend, wenn das so präzise dokumentiert ist und man einfach sieht, dass es, obwohl dieser Fall jetzt 100 Jahre zurückliegt, eine fundierte Aufarbeitung des Sachverhalts gab. Was natürlich an diesem Fall trotz allem auch interessant ist, ist, dass der Beschuldigte bis zuletzt die Tat leugnet. Es gibt auch eine Episode, dass sein Vater ihn wohl, bevor er verhaftet wird, vor einem Kreuz niederknien lässt und in Aussicht stellt, dass er ihm sogar verzeihen würde, selbst wenn er die Tat begangen hätte, aber er doch bitte endlich die Wahrheit sagen soll. Aber er bleibt in dieser Situation, dabei, dass es ein Unfall war und er bleibt seine ganze Haftzeit über 21 Jahre bei der Version, dass sich dieser Schuss aus Versehen gelöst hat und er sie nicht mit Absicht erschossen hat. Ob das so war, können wir heute nicht mehr nachvollziehen. Ich finde tatsächlich diese Aufarbeitung und diese Ermittlungsarbeit relativ schlüssig, auch was die Sachverständigen dazu beitragen. Im Großen und Ganzen bin ich persönlich schon davon überzeugt, dass die Version, die das Gericht am Ende ins Urteil hat einfließen lassen, schon der Wahrheit sehr nahe gekommen sein kann. Aber es ist eben verwunderlich, dass ein Mensch, der so lange im Gefängnis sitzt und ja quasi eh nichts mehr zu verlieren hat, wie er übrigens auch öfter mal betont, denn er hat auch von seiner Familie an finanziellen Mitteln und so weiter nichts mehr zu erwarten. Sein ganzes Erbe ist für seine Prozesskosten und für seine Anwaltskosten draufgegangen. Also er hat im Prinzip nichts mehr zu verlieren, wenn er sich das eingesteht oder seiner Familie gegenüber. Aber offenbar ist es doch für ihn so eine große Überzeugung, dass er das nicht absichtlich getan hat und dass das ein Versehen war, dass er seine Geliebte erschossen hat. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge angekommen. Lasst mich gerne wissen, ob dieser Fall für euch interessant war und welche Version der Ereignisse ihr für wahrscheinlicher haltet. Ihr findet einen entsprechenden Post auf unserem Instagram-Kanal crimedaheim-podcast oder ihr könnt uns auch eine Mail mit Feedback schicken und zwar an crimedaheim@oberpfalzmedien.de. Wie ihr vielleicht gemerkt habt, wir versuchen ab sofort einen 3-Wochen-Rhythmus einzuhalten. Das bedeutet, alle 3 Wochen bekommt ihr eine neue Folge von Crime Daheim zu hören. Um diese nicht zu verpassen, folgt uns auch gerne auf dem Podcast-Player eurer Wahl und lasst uns auch gerne eine Bewertung da. Das hilft uns nämlich, sichtbar zu bleiben. Alle Infos und weiteres Bildmaterial findet ihr übrigens auch auf www.onetz.de/podcast. Es gibt nämlich auch immer Texte zu den jeweiligen Audiofolgen. Wenn ihr da mal reinlesen wollt, dann schaut gerne auf unserer Website vorbei. Ich freue mich also, wenn ihr in 3 Wochen wieder mit dabei seid. Dann haben wir ein großes Special für euch. Ich hoffe, ihr seid genauso gespannt wie ich darauf. Ich freue mich, wenn wir uns wieder hören. Bis dahin!